Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Es hat in der gesamten Rockgeschichte nur, sagen wir mal, 3-4 Sängerinnen gegeben, die so eine außergewöhnliche, einzigartige Stimme gehabt haben oder haben wie Inga Rumpf.
Das ist die Stimme von Inga Rumpf, die immer noch unvergleichlich ist, auch in dieser Aufnahme zu hören. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Urban Pop, dem Musiktalk mit Peter Urban. Hi, Peter.
Hi, Oke.
Wann hast du diese Stimme, die Stimme von Inga Rumpf, zum ersten Mal gehört? Weißt du das noch?
Also ganz wunderbare Geschichte. Ich kam aus Quakenbrück, aus der Kleinstadt nach Hamburg, um zu studieren. Im katholischen Studentenheim, wo ich einen Platz bekommen hatte, ziehe ich ein und sehe schon ein Plakat. Nächste Woche, Donnerstag, Konzert Folklore, und da standen City Preachers, und im Speisesaal dieses Studentenheimes gab es ein Konzert von den City Preachers, und ich war 18, und dann ist da eine Sängerin, lange Haare, ein Pony bis in die Augen, und macht den Mund auf und singt, und ich dachte, ich höre nicht richtig. Es war Inga Rumpf mit den City Preachers, und das war das erste Mal. Sie war gerade 20 und die City Preachers waren ihre erste große Band, und es war einfach wunderbar, und seitdem, ja, kenne ich diese Stimme, liebe diese Stimme. Sie ist eine der besten, die es überhaupt in der Musikwelt gibt.
I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving. Oh, so bad.
Ja, diese Stimme ist in der Tat quasi sofort erkennbar, weil sie so ein ganz eigenes, markantes Timbre hat. Sie ist rau, sie ist ein bisschen kehlig, aber eigentlich kann man es kaum richtig beschreiben. Es gibt wirklich kaum etwas, womit man sagen kann, das ist so ähnlich wie Tina Turner oder so. Weiß ich gar nicht, mit wem. Es kommt.
Nee, genau. Und deswegen ist es also so, sie ist wirklich so unique, so originell, so einzigartig. Und das sagen auch andere. Also ich meine, Bonnie Raitt, die ich sehr gut kenne, die fragt dauernd, ja, was macht Inga Rumpf eigentlich? Sie kennt diese Stimme, obwohl die in Amerika ja gar nicht richtig bekannt ist. Jetzt sagen wir mal die Theorie, wäre Inga Amerikanerin oder Engländerin und hätte in Amerika Karriere gemacht, sie würde zu den 3-4 bekanntesten Stimmen der Welt gehören. Eindeutig. Und so ist sie auch einzuordnen. Dass es nicht so geworden ist, hat andere Gründe, aber darüber reden wir ja auch vielleicht.
Genau, darüber wollen wir heute reden bei einem Pop-Musik-Talk mit Peter Urban. Ich will einmal noch sagen, vielen Dank für die ganzen Mails, die ihr uns geschickt habt hier an urbanpop@ndr.de, und auch die nachgereichten Fragen, zum Beispiel an Peter. Wir hatten ja 2 Folgen Ask Peter ausgestrahlt auch oder rausgeschickt. Einige hatten noch Fragen danach. Kam also noch mehr zustande, Peter. Also es wird irgendwann wieder mal eine Folge geben, wenn wir wieder genügend zusammengekommen sind. Vielen Dank auch für die Vorschläge für weitere Bands. Die haben wir uns gut notiert, und die nächsten Folgen sind schon in Planung. Das nochmal vorweg. Wenn ihr uns schreiben mögt, gerne unter urbanpop@ndr.de. Inga Rumpf, das ist natürlich nicht nur die Geschichte jetzt über eine Sängerin mit einer sehr markanten Stimme, sondern auch eine Sängerin, die eine Bandbreite mitbringt, die diese Stimme auch trägt, die ja quer von Folk, Blues, Bluesrock, Prog-Rock am Anfang oder sagen wir mal im ersten Drittel, später dann aber auch durchaus zu Popmusik oder zu Gospel- und Jazz-Standards, reicht das alles?
Unglaublich vielseitig, was natürlich manchmal auch schon ein Problem ist, weil wenn du so viele tolle Sachen machen kannst, dann ist es schwieriger, eine Marke zu finden, die leichter verkauft werden kann. Wir leben nun mal in dieser Verkaufsgesellschaft und da sind solche Marken oft sehr wichtig. Aber sie ist sowas von übertalentiert und das fängt ja auch schon klein an. Und allein die Geschichte, wie sie zu dem geworden ist, ist ja auch hochinteressant. Und die hat sie ja wunderbar in ihrem Buch nacherzählt. Wie heißt das Buch nochmal, Uke, genau?
Ja, das Buch, das liegt hier nämlich direkt vor mir. Das heißt, das hat den wunderbaren Titel Inga Rumpf. Darf ich was vorsingen? Das finde ich ganz toll.
Und das ist so niedlich, weil sie erzählt da drin, dass sie, als sie 4 war, wurde sie von ihrem Vater geheißen, ja, nun sing mal was vor. Dann kriegte sie gleich ein 5-D-Mark-Stück, was richtig bombig viel Geld war, 50 vielleicht heute, 50 Euro. Und hat gedacht, boah, das ist ja gut. Und dann hat sie in Hausfluren, hat sie geklingelt und hat dann gesagt, darf ich was vorsingen? Und hat dann als kleine 6-Jährige, 7-Jährige, hat sie dann was vorgesungen und hat dann immer so ein Groschen oder 50 Pfennig gekriegt und hat das schon gedacht, das ist das, was ich machen will. Davon kann man gut leben.
Wir hören mal ein bisschen rein, wie das geklungen hat, als sie bei den City Preachers war, womöglich genau aus der Zeit, als du sie gehört hast, denn es gibt erst im NDR-Archiv wunderbare Aufnahmen aus dieser Zeit. Die City Preachers, wir kommen gleich noch zu wo Inga Rumpf selbst herkommt, aber um nochmal einen Eindruck davon zu bekommen, sie singt hier einen Titel von Nina Simone. Also sie klingt auch ein bisschen wie Nina Simone.
Ja, Nina Simone war ein großes Vorbild für sie. Und also, das hört man deutlich.
Also es könnte fast Nina Simone sein. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe selbst aus dem Archiv geholt. Ich weiß, es ist wirklich Inga Rumpf, aber irre.
Ja, eindeutig. Und sie klang schon unglaublich für die Zeit. Die City Preachers, muss man wirklich wissen, das war eine Band, die alles Mögliche spielte. Und es kam dahin, dass Inga, wir können ja ruhig mal kurz in die Lebensgeschichte reingehen, eben als Schülerin schon anfing Musik zu machen. Skiffle-Gruppen. Mit 14 gibt's Aufnahmen in einer wunderbaren Doku, die es in der WDR-Mediathek unter Rockpalast zu sehen gibt. Heißt Inga Rumpf, My Life is a Boogie. Da sieht man Aufnahmen, wo sie 14 ist, eine Gitarre in der Hand und dann singt sie noch mit so einer hochtopierten Frisur. Wunderbar. Oder in einer Skiffle-Band spielt, Pornshop Skiffle Group und war eindeutig schon damals die Chefin im Ring und das war für sie selbstverständlich, aber sie bekam schon Stress von ihrer Mutter, denn als sie sagte, sie wollte Musikerin werden, sagte die Mutter, du musst aber was lernen und da musste sie eine Lehre machen und wurde Dekorateurin. Die Mutter war Schneiderin, da hat Inga auch sehr gut nähen und schneidern gelernt, macht sich auch selbst manchmal ihre Anzüge, hat sie sich gemacht. Oder der Vater war Seemann. Also St. Georg, einfaches Viertel, da kam sie her. Und insofern hat sie da angefangen, Musik zu machen, bekam dann auch als 12-Jährige eine Gitarre, denn das hat sie auch wunderbar gelernt, Gitarre zu spielen. Und dann sang sie immer in einer Teestube in St. Georg und da kam John O'Brien Docker rein, der Chef der City Preachers und der suchte Musiker.
Das war ein irischer Musiker.
Ja, der in Hamburg lebte. Und dann hörte der Inga und hat sie natürlich gleich gefragt, willst du mitsingen, mitspielen? Natürlich, logischerweise. Und die City Preachers waren eine Gruppe von 10 bis 17 Musikern. Also das ging immer in verwechselnden Besetzungen, aber Inga war natürlich die Hauptsängerin. Da stellte sich dann schnell heraus. Und die sangen so ein internationales Programm, Spirituals, Gospels, aber auch jiddische Lieder, andere Volkslieder. Und da Deutschland ja seine Volksliedtradition komplett unter den Nazis verloren hat, war damals auch so ein Drang danach, einen Ersatz zu finden. Und die amerikanische Folkbewegung kam nun rüber schon, schwappte rüber, John Baez, Bob Dylan und so weiter, Pete Seeger. Und unter diesem Einfluss entwickelte sich diese Folklore-Welle in Deutschland. Und da waren die City Preachers eindeutig führend und auch hoch anerkannt. Du hast ja gesehen, Radioaufnahmen, Fernsehaufnahmen, Platten haben sie gemacht, sehr erfolgreiche Platten, haben dann Antikriegslieder gesungen und auch wieder deutsche Lieder wiederbelebt. Also, das war eine ganz, ganz wichtige Band. You're gonna need that girl.
gonna need that door religion in a loop. Religion work areas room. Got that your religion at a loop. Or the wonder in the sun at a loop. Or the wonder in the sun.
Die City Preachers, wenn man sie hört, das klingt ein bisschen manchmal, also mehrstimmig gesungen wird da ganz oft, das ist so ein bisschen wie Peter, Paul und Mary oder so ähnlich klingt das ein bisschen. Ne? Also
genau.
So, und dann eben oft auch raffiniert arrangiert. Und man hört immer, finde ich, wenn Inga Rumpf mitsingt, also sie sticht immer heraus, oder?
Ja, das ist natürlich auch charakteristisch gewesen. Das gab natürlich auch Spannungen in dieser Band, auch mit John O'Brien Docker. Irgendwie am Ende, die wechselten dauernd ihre Besetzung. Udo Lindenberg wurde sogar als Schlagzeuger verpflichtet. Und dann gab es da einen neuen Bassisten, Karl-Heinz Schott. Und dann gab es da eine Trennung. Und eine Zeit lang wollten, glaube ich, beide Gruppen, also die John O'Brien Docker Hälfte und Ingas Hälfte, beide diesen Namen weiterführen. Und da gab es also einen Split und das praktisch das Ende der City Preachers.
Inga Rumpf und die City Preachers, das war dann irgendwann vorbei, weil sie eben ja auch was anderes wollte. Wollte sie denn eine andere Musik machen auch, oder wollte sie einfach mit anderen Leuten etwas anderes machen?
Ja, wir müssen ja sehen, wann war das? 69, da war die Rock-Revolution schon längst passiert. Und das hat sie natürlich auch gemerkt. Gerade Hamburg ist ja eine Stadt, wo also andere Rockmusik und Popmusik sehr lebendig war. Und da wollte sie natürlich dabei sein. Sie wollte modisch sein. Die City Preachers waren eher doch so eine, sagen wir mal, eine kulturelle Institution. Also das hatte mit Pop und Rock wenig zu tun. Und sie nahm dann nochmal eine Pop-Single auf mit John O'Brien Docker, Bonnie und Clyde. Das berühmte Stück nahm sie in einer anderen Version auf und wurde natürlich kein Erfolg. Ich meine, das Original war erfolgreich genug. Das spricht wieder mal für die Planungspolitik der deutschen Plattenfirmen. Die machten
also
gerne
ja,
so einen Schwachsinn.
Ja.
Und Inga wurde sogar verpflichtet, von einer Plattenfirma überredet, 1968 beim deutschen Schlagerwettbewerb mitzumachen, einem ZDF-Wettbewerb, und musste einen deutschen Schlager da singen in einem blauen Kleidchen. Also unfassbar, das passte natürlich überhaupt nicht für sie, aber niemand hatte sie beraten und sie merkte aber, das ist nichts für mich, und da wollte sie nun also eine Rockband aufmachen, und das tat sie mit Frumpy. Das waren praktisch Musiker, die bei den City Preachers spielten. Jean-Jacques Kravetz, der Keyboarder-Organist, Karl-Heinz Schott, der Bassist, und dann kam dann Udo Lindenberg erst und dann ein anderer Drummer, Carsten Bohn, kam dazu, und ein Gitarrist, Rainer Baumann, ein grandioser Gitarrist, Blues-Gitarrist, aber auch melodiöser Pop- und Rock-Gitarrist, und die machten dann ganz andere Musik, beeinflusst von britischen Bands wie The Nice, die sagen wir mal, oder von sagen wir mal Prog-Rock, Art-Rock konnte man da schon nennen, aber dominiert von Ingas Stimme, die also lange, 8-minütige Werke wurden da kreiert. That's how the gypsy was born und so. Das sind einfach eindrucksvolle Werke, die also in Deutschland großen, großen Erfolg hatten. Die beiden Frumpy oder drei Frumpy-Werke.
Also das war Frumpy, ja, das ist schon charakteristisch, diese Art von Musik damals, Peter. Aber ich will einmal zurückgehen, bevor wir zu Frumpy und wer da auch mitspielte, drauf zu kommen. Du hast ja auch mit ihr zusammen Musik gemacht. Ist das
ja,
später
aber
gewesen?
Das ist dann ein bisschen später
gewesen.
Ach,
das ist später gewesen.
Das war im Onkel Pö dann so in Mitte der 70er, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre. Ja, da kommen wir ja gleich erst hin.
Okay.
Erstmal war das Frumpy, und das war früh, 1970. Die Frumpy-Platten waren wirklich erstaunlich gut, erfolgreich in Deutschland. Sie wurden gleich zur beliebtesten Band Deutschlands gewählt. Inga 5 Jahre lang die beliebteste Rocksängerin Deutschlands. Also und auch sehr, sehr große Erfolge, auch auf Tourneen, spielten im Vorprogramm von großen Bands oder in Deutschland auch in größeren Hallen und in England auch im Vorprogramm von berühmten Bands. Aber wie das so ist, die Chemie stimmte irgendwie nicht. Irgendwas war faul, dann auf einmal gab's Frankie nicht mehr. Da erschienen Anzeigen in Musikzeitschriften, wie mit so einem Kreuz.
Eine Todesanzeige.
Ja,
ne?
Todesanzeige. Wir trauern um Frampi und so. Und man hat's auch nicht, ich hab's auch nicht begriffen damals. Ich habe gedacht, jetzt sind die doch so erfolgreich mit diesem, okay, ich mochte das nicht so, dieses war mir zu dramatisch, zu sehr artrockig, ein bisschen viele Klassik-Elemente und so. Und vielleicht hat Inga das auch so gespürt. Sie wollte ein bisschen was Bluesigeres, Souligeres machen und hat dann innerhalb von ein paar Monaten diese Band verabschiedet und fast mit den gleichen Musikern eine neue Band aufgemacht, Atlantis. Das war 72. Und da habe ich mich schon gefragt, also vom Marketing war das irgendwie nicht so richtig clever, weil du hast einen Namen, der groß ist, den verabschiedest du, dann nimmst du den nächsten, der auch wieder nicht sagt, wer da singt. Aber gut, man hat sofort gehört. Atlantis haben ja dann in 3 Jahren 5 LPs gemacht. Also 4 Studio-LPs und ein Live-Album in verschiedenen Besetzungen. Erst war Kurt Kress als Schlagzeuger dabei, dann kam Frank Dietz und andere Leute dazu. Und es war eine eindrucksvolle Band, die also auch eine tolle Musik machte, die ein bisschen mehr so erinnerte an Blues-Rock, Southern-Rock, also was auch sehr en vogue war mit der Musik von Eric Clapton, Delaney und Bonnie. Und das war so der Stil. Und der war perfekt eigentlich für Inga. Perfekt auf sie zugeschnitten.
Ich will noch mal einen halben Schritt zurückgehen zu Frumpy. Also man muss ja dann die Musiklandschaft auch sehen, wo quasi das Wort der Stunde von heute aus betrachtet ist dann Progressive Rock, also Prog Rock. Ja. Mhm. Also dann eben King Crimson am Anfang, später Emerson, Lake & Palmer, Yes, Genesis. Diese Art von ausschweifenden, kunstvoll gebauten Dingen. Wenn ich das richtig bei ihr im Buch nachgelesen habe, war Frumpy auf diesem Weg auch, hat aber sehr viel aus Improvisationen auch diese Lieder geschöpft, diese langen, epischen Lieder, die dann live zelebriert wurden.
Ja, Inga hat dann nachher gesagt, wir hatten einfach zu wenig Titel. Also haben wir diese Titel dann breit gemacht. Und dann Jean-Jacques Kravetz ist ja auch ein Keyboarder, der gerne, sagen wir mal, sich featured und der, sagen wir mal, elaboriert. Und der hat das genossen, wahrscheinlich stundenlange Soli zu spielen. Und die Gitarristen sowieso, die lieben es ja sowieso. Nur die Sängerin, die steht dann immer so ein bisschen blöd daneben und schüttelt dann vielleicht nur das Tambourin. Und das war, glaube ich, nicht befriedigend für Inga. Und daher auch, glaube ich, dieser Stilwechsel mit Atlantis.
Jean-Jacques Kravetz, das wissen ja auch viele, aber spielt ja heute immer noch im Panikorchester bei Udo Lindenberg, zwischendurch auch bei Peter Maffay. Aber viele erfolgreiche Musikproduktionen haben ja mit Jean-Jacques Kravetz zu tun. Und eben immer wieder und über viele Jahre auch eben Inga Rumpf, ganz elementar. Ja. Sie sagt auch, das ist wie so ein Seelenverwandter für sie, glaube ich, ne?
Ja,
so ein Spielpartner.
Aber ich glaube, er ist auch immer, da gab es aber auch eine Menge Stress, glaube ich, zwischen den persönlichen, individuellen Interessen auch, weil Kravetz versuchte auch hat auch eine Soloplatte aufgenommen, 72, auf der Inga ein Stück singt, sehr, sehr schön. Aber das waren auch seine Interessen und dann fing er natürlich auch, spielte er auch bei Lindenberg. Und das war irgendwann dann schon schwierig, so als er bei Atlantis spielte, am Anfang war er dabei, dann hatte er, glaube ich, auch nicht mehr genug Zeit, um beides zu machen. Und dann kamen andere Keyboarder dazu, Adrian Askew und vorher noch Rainer Schnelle, die dann in dieser Band spielten. Und diese Band, die machte ja auch England-Tourneen, da wurde dann kurzfristig wieder mal Udo Lindenberg 73, wo der schon erfolgreich als deutscher Künstler war, das kam gerade so in die Gänge. Da spielte der Schlagzeuger auf einer England-Tournee, spielten sie im Vorprogramm auch von Traffic und solchen Bands und fanden immer große Aufmerksamkeit auch. Und Udo kümmerte sich aber schon sehr um seine Solo-Karriere. Da brauchten sie dann auf einmal wieder einen neuen Schlagzeuger. Ringo Funk hieß der Mann. Und sie gingen sogar auf Amerika-Tournee 1975 und spielten vor 300.000 Leuten insgesamt, glaube ich, 22 Konzerte im Vorprogramm von Lynyrd Skynyrd und von Aerosmith. Also ein richtig großes Podium für die Band und das funktionierte aber nicht mit dem Durchbruch in Amerika, weil die Plattenfirma kein Vertrauen hatte und nur, glaube ich, 3000 LPs produziert hat, die gingen nicht mal an die Radiostationen. Das reichte dafür nicht aus, also verkauft werden konnte davon auch gar nichts. Also das ist eher nach hinten losgegangen.
Aber das ist ja ein Jammer im Grunde genommen.
Ein wirklich großer Jammer. Aber was wäre passiert? Stell dir vor, sie hätten Erfolg gehabt in Amerika. Das hätte bedeuten müssen, dass sie nach Amerika ziehen. Denn das ist ein Irrglaube, wenn deutsche Gruppen glauben, auch wenn sie Englisch singen und machen internationale tolle Musik, dass sie da Erfolg haben können und dann wieder nach Hause gehen und dann hübsch in Deutschland arbeiten. Das geht nicht. Also du musst entweder dahin gehen und da bleiben oder und da weiter dauernd spielen und aufnehmen mit den amerikanischen Gegebenheiten, dich zurechtfinden. Das ist ein ganz anderes Radiosystem. Die Plattenproduzenten sind anders, die Studios. Und deswegen hätte das, glaube ich, auch sowieso nicht klappen können. Aber das hat die Band, nachdem sie wiederkam, auch ziemlich kaputt gemacht. Ich glaube, danach sind sie kurz danach auch da auseinandergebrochen. Und da spielen natürlich auch noch andere Dinge eine Rolle, weil Inga war mit Karl-Heinz Schott auch privat verbandelt, der große Drogenprobleme hatte. Und da gab's also immer wieder Reibereien und Sachen, die Dinge wurden aufgehalten durch solche äußeren Dinge, durch Streitereien, durch Probleme, durch Drogenprobleme und eben auch durch fehlende Führung durch Plattenfirmen hier. Die waren einfach nicht clever, die deutschen Plattenfirmen. Die haben zwar die Platten produziert und dann gab's als letztes Werk eine Live-Aufnahme aus der Fabrik. Das ist mit die beste Live-LP, die jemals gemacht wurde in Deutschland. Immer noch ein strahlendes Werk, das heißt Atlantis Live in der Fabrik aufgenommen, fabelhaft wirklich. Und das ärgert einen dann natürlich, wenn solche Talente vergeudet werden. Aber Inga hat es selbst gespürt und interessierte sich dann auf einmal wieder für intimere Musik, lernte auch privat einen sehr, sehr tollen Pianisten kennen, Vince Weber, der damals erst 20 oder 22 war. Und in der Zeit, da lernte ich sie persönlich kennen, weil über Vince kamen wir, unsere Band, an eine Sängerin Caro, mit der wir im Pö ständig spielten. Und Inga, die ja natürlich jetzt schon die größere, ältere, erfahrene war, die wollte sich die Kleine mal angucken und kam dann immer mal ins Pö vorbei, auch mit Vince oder ohne Vince. Und beäugte dann die kleine Konkurrentin, die später auf dem Stern-Titel auch zusammen mit ihr zu sehen war, da die deutschen Rockladies hieß der Cover-Titel. Und dann kam Inga auf die Bühne und dann gab's Sessions mit Inga und Caro und dann zeigte Inga schon, wo hier der Hammer hängt.
Du musst ja mal sagen, wo die Plätze liegen so.
Okay. Ja, also das war schon eindeutig. Also was man einfach merkte, war Inga wusste, was sie tat. Also die konnte strahlend, die hat einfach nicht dahin improvisiert. Die hat einfach gerade Melodien gesungen mit ihrem unglaublichen Timbre und ihrem Blues-Feeling. Und das war, also wenn sie nur einen Blues sang, war das schon atemberaubend. Und ja, da habe ich sie kennengelernt und da war ich also schon schwer beeindruckt und habe sie dann immer gesehen, wenn sie mit Vince auftrat. Und sie hat dann so eine Neufindung gefunden, Blues und Boogie. Und da gibt es auch eine wunderbare Aufnahme auf der ersten Vince Weber-Platte, die hieß Blues and Boogie. Und da hat sie My Life is a Boogie, das Stück auch als Pianostück mit Vince aufgenommen.
Also das war ja auch etwas, womit sie wahrscheinlich in kleineren Einheiten auftreten konnte. Aber sie, also da muss man ja doch mal die Frage stellen, du kennst sie jetzt ja auch dann aus dieser Zeit schon persönlich. In Interviews damals, die zum Teil in dieser Rockpalast-Doku zu sehen sind, oder aber auch in anderen Interviews heute noch, wirkt Inga Rumpf zumindest zurückhaltend, sehr genau bedacht, das Richtige zu sagen, auf jeden Fall, also, oder sogar fast schüchtern und scheu. Mhm. Ist sie so oder ist das eine Öffentlichkeitswahrnehmung?
Nein, so ist sie. So ist sie. Sie ist zwar immer die Leiterin, die Führerin in ihren Bands gewesen, weil es doch ganz klar, die Sängerin, die so dominant singt, aber sie ist eigentlich ein wirklich schüchterner Mensch, ein scheuerer Mensch, der genau überlegt, was er tut und ist also oft auch, lebt also auch mit den Personen, mit denen sie gerade zusammen ist und irgendwann merkt sie aber, was gut für sie ist und dann gibt's eine neue Richtung. Aber hier merkte man deutlich, hier ist das, was sie eigentlich am besten kann und am besten will. Diese großartige Stimme lebte eigentlich und nicht nur, weil sie in kleinen Personen, und das eben auf eine große Band und eine große Bühne übertragen, das war das Geheimnis. Aber da fehlten auch die großen Berater. Ich meine, im selben Jahr 75, wo wir das hier, das ist 76 aufgenommen, auch 75, hatte sie eine deutschsprachige LP gemacht, Secondhand Mädchen, nach dem bombastischen Erfolg von Udo Lindenberg, dachte die Plattenfirma, Mann, clevere Idee, wir machen deutsche Texte, die auch so ein bisschen Udo-mäßig sind und lassen Inga das singen. Und die Songs waren gar nicht so schlecht, dann gibt's einen Song Amerika und so, das war okay, aber trotzdem war es nicht überzeugend, weil Inga war eine großartige Sängerin, die von ihrer großartigen Stimme lebte. Der Udo war eigentlich kein Sänger, sondern der war so ein Sprechsänger, der bei dem seine Texte total authentisch überzeugend rüberkam, wenn er seine Texte nuschelte, sang oder richtig singen konnte. Er
ja, der verkörpert ja auch die Geschichten nicht. Dann
genau.
So. Ne? Das ist bei ihr irgendwie komisch.
Ja,
so.
Inger ist eben die Sängerin, die eine wunderbare Interpretin ist, und der kaufte man diese deutschen Texte auf einmal dann nicht ab.
Die Straßen von Manhattan hab ich im Fernsehen gesehen. Und früher alle Western, Filme mit John Wayne. Die Karte von Amerika, die hab ich schon seit einem Jahr. Und jetzt war ich tatsächlich in nach Amerika.
Und ihre Fans waren vollkommen verblüfft. Ich meine, die Frau war 5 Jahre hintereinander beste Rocksängerin Deutschlands und singt auf einmal diese deutschsprachigen Dinger. Und das funktionierte überhaupt nicht. Und dann hat sie gemerkt, das geht nicht. Und danach kam diese Vince Weber-Phase. Und die hat sie dann wieder neu dahin auf die Straße gebracht, auf der sie richtig toll ist. Und das kulminierte mit einem Album, das sie in England aufgenommen hat, mit englischen Studiomusikern, die bei Joe Cocker gespielt hatten. Paul Carrack war dabei. Also wunderbare Musiker. Die hatten damals in England eine Band namens Kokomo, die gerade R&B und Soul-Musik machten, die wunderbar passte zu Ingers Stil. Und das Album ist auch wirklich mit das Beste. Hieß My Life is a Boogie, ist nicht als CD veröffentlicht worden, nur als Vinyl damals, aber jetzt wieder veröffentlicht worden auf einer CD, Dreier-CD, die heißt London, New York, Berlin. Da sind 3 Alben drauf. Die kann man noch hin und da bekommen, aber die kann man auch bei Streaming-Diensten sich anhören. Und das sind wunderbare Aufnahmen, groovige, sehr, sehr ohne großes Brimborium, klasse Aufnahmen von My Life is a Boogie, wieder als Aufnahme mit einer Band.
Sie hat diese Lieder ja zum großen Teil auch selbst geschrieben.
Ja,
das übersieht man fast ein bisschen. Aber das ist ja auch für sich selbst. Sie hat ein gutes Gefühl für sich offenbar, was sie kann.
Ein super Song ist das. Also sie hat ganz tolle Lieder geschrieben. Das unterschätzt man sehr. Also die meisten Lieder, die sie gesungen hat, sind von ihr geschrieben. Manchmal mit Hilfe von Mitmusikern, aber hauptsächlich von ihr. Und was man auch unterschätzt, was ich jetzt erst wieder gemerkt habe, sie spielt sehr, sehr gutes Klavier, sehr gute Gitarre. Also auch diese Slide-Gitarren, diese Mischung aus unten ein bisschen Picking und dann oben mit einem Bottleneck, eine Slide darüber. Fantastisch macht sie das. Und das hat sie über die Jahre auch mit Vince in der Zeit sehr gut entwickelt. Und ist übrigens dann mit dieser englischen Band hier in Deutschland auf Tournee gewesen. Und das war 78 und da habe ich sie im Pö gesehen mit dieser Band. Und ich muss sagen, das war das beste Konzert, das ich von ihr je gesehen habe. Das war unfassbar gut. Und war natürlich nicht auf Dauer zu halten, weil diese englischen Studiomusiker, die hatten andere Sachen zu tun, die waren zu teuer, um die hier festzuhalten. Und aber der Weg war eigentlich schon ganz gut. Nur der nächste Schritt war, ein Album in Amerika aufzunehmen, in New York und Toronto, unter der Ägide eines Musikers, Richard T. Baer heißt der Mann, der eigentlich ein durchschnittlicher Pianist und Sänger ist, der in Amerika keine große Karriere gemacht hat, der aber nach Deutschland kam und eine Welle hier veranstaltet hat bei den Plattenfirmen, von einer Firma groß gefeatured wurde als die neue Entdeckung und mit viel Geld wurde der promotet, hat nicht so richtig funktioniert, aber durch sein, er konnte gut reden und Leute in irgendwas reinreden, und da hatte die Leute überredet, ich möchte gerne Inga Rumpf produzieren, und die ging nach New York, um ein Album mit ihm zu produzieren. Gute Songs von Inga, aber auch viele Coverversionen, Roxanne und sowas, und aber kein gutes Album, fand ich, weil es war zu bombastisch, ein bisschen Meatloaf-artig oder Pseudo-Springsteen-artig arrangiert und nicht keine Linie drin. Es war ein bisschen wirr, und das hat Inga auch nicht so gut getan. Also es war auch kein Erfolg. In Amerika war es kein Erfolg, weil es da auch nicht richtig durchkam, und in Deutschland ja so medium. Und wieder mal ein Schritt, der eigentlich nicht ausreichend war, um, sagen wir mal, eine dauerhafte, lange Karriere zu garantieren.
Wenn Leute, also wie Udo Lindenberg, ganz groß rauskommen, dann müssen sie ja auch wollen, also sie müssen sie diese zentrale Figur werden wollen, ein Star werden wollen, diese große Bühnenpräsenz entwickeln wollen und nicht nur gut singen können. Weil Udo wollte das ja wahrscheinlich immer. Der wollte immer diese Type werden, die
ja,
er jetzt
obwohl
ist.
Er nicht so gut singen obwohl konnte.
Obwohl er es ja nicht so gut kann.
Ja.
So, ne? Und womöglich hat Inga es andersrum, hat ja großes Talent als Sängerin und hat aber diesen letzten Willen, die zentrale Rockstar- oder Blues-Rockstar-Figur zu werden. Hat sie das womöglich dann doch nicht gehabt?
Ja, man hat das immer von ihr erwartet, weil sie ja so ein unfassbar einzigartiges Talent ist. Aber das hat sie nun selbst in dieser Doku gesagt, das hat mich schon sehr berührt, wie sie gesagt hat, die Leute haben immer so erwartet, dass ich jetzt nur eine Weltkarriere mache, aber das wollte ich gar nicht, sagte sie, ganz einfach. Vielleicht wollte sie das auch nicht. Und ganz ehrlich gesagt, die Umstände sind auch so, wenn du in Deutschland eine so großartige Sängerin bist, die in Englisch singt, also eigentlich singt wie eine Amerikanerin oder eine höchstens noch eine Britin oder früher Janis Joplin oder sowas, dann musst du aber auch in Amerika leben. Dann musst du in Amerika eine Karriere machen wollen und dann müsstest du aus Deutschland weggehen. Du kannst nicht hier bleiben und dann dahin fahren und versuchen, eine Karriere zu machen. Und deswegen kannst du eigentlich keine solche Karriere machen. Du kannst keine Weltkarriere machen, auch wenn du wirklich die beste Sängerin der Welt bist, weil du da nicht auf dem Markt bist, genau nicht präsent bist, in den Fernsehshows auftrittst, in den ganzen, auf dem Rockzirkus bist, das Jahr lang unterwegs bist. Aber wie gesagt, habe ich vorhin schon gesagt, Bonnie Raitt hat so begeistert von ihr geredet, dass diese Stimme so einen Eindruck gemacht hat. Keith Richards, dem wir nachher noch reden werden, er hat gesagt, wenn diese Lady in die Stadt kommt, dann hol mich. Ich möchte sie kennenlernen, weil diese Stimme so beeindruckt hat. Und es ist auch nicht schlimm, nun hat sie aber wirklich über ihre Vielfältigkeit so viel befriedigende Sachen gemacht, so viele tolle Dinge, da musst du nicht so eine Weltkarriere, musst du nicht Mercedes werden oder Porsche oder sowas. Du kannst auch anders sehr, sehr glücklich und zufrieden werden, und das hat sie gezeigt, und sie ist natürlich auch, wie jeder Musiker, beeinflussbar und ist immer dann auch ein paar Moden mitgegangen, und das merken wir jetzt Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da kam nämlich die neue Welle, die neue deutsche Welle und auch andere Einflüsse, und da nahm sie unter der Regie Produktion von Jimmy Fox, das war so ein deutscher Indie-New-Wave-Musiker, der produzierte das, und auf einmal hörte sich das schon ganz anders an. Auf diesem Album waren dann so Songs, auch schon I Wrote a Letter, das später von Tina Turner gecovert wurde, aber das war eine andere Inga, auch schon mit anderer Frisur und sah anders aus, und man wollte nun dieser neuen Welle auch ein bisschen, na, nicht hinterherlaufen, aber man wollte dabei sein. Das ist ja auch verständlich, denn wenn da sowas abgeht in Deutschland wie die neue deutsche Welle und du stehst als Blues- oder Soul- oder Rocksängerin außen vor, dann bist du schon beeinflussbar.
Wie schwierig war das aus deiner Einschätzung heraus, als Frau so eine Rolle zu spielen, auch mit solchen Erwartungen womöglich überfragt zu sein? Ist ihr musikalisches Talent oder gesangliches Talent, haben wir ja schon ausgiebig beschrieben, aber sie war natürlich auch eine wichtige Persönlichkeit. Aber eine Frau in diesem Rockzirkus stelle ich mir schwierig vor insgesamt.
Ja, also dann, sie ist natürlich auch eine, die wirklich auch eher, wie wir vorhin schon sagten, ein bisschen schüchterner war. Und ihr fehlte, sagen wir mal, auch dieser übergroße Manager, der richtig gut für sie war. Also jemand, der sie geführt hat oder so. Aber sie hat sich trotzdem wunderbar behauptet in diesem Zirkus. Also gegenüber den Musikern, die männlichen Musiker, oft große Zicken und große Problemkinder, Alkoholiker und Drogenmenschen und auch sehr, sehr, sagen wir mal, egozentrisch. Mit denen klarzukommen war schon schwierig. Und deswegen hat Inga auch, also nach Atlantis Ende, nicht mehr irgendeine neue Band gegründet, sondern hat dann Inga Rumpf und dann plus Reality hieß die Band, mal hieß sie Der Bund, da wurde Deutsch gesungen, später And Friends oder Rockship, je nachdem, was für ein musikalischer Schwerpunkt dahinter saß. Insofern hat sie dann schon die Führung übernommen. Also ich fand sie eigentlich in ihrer coolen Art, in ihrer nüchternen Art, absolut souverän. Also ich, immer wenn ich sie getroffen habe, war ich immer so ein bisschen ehrfürchtig erst. Auch meine Schüchternheit oder so. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst oder was. Ich weiß nicht was. Aber ich fand sie also unheimlich sympathisch, aber auch so ein bisschen abgehoben. So nach dem Motto, ja, die wusste. Die
also war cool ist sie ja auch.
Cool, die cool. war ein Star. Die war cool. wirklich ein Star. Die war klasse. Und ich finde, dafür hat sie das wirklich großartig gemacht. Wenn man das mit anderen Karrieren vergleicht, ging das wirklich trotz dieser Wellen, dieser Täler und dieser Berge, die sie da vollführte, weiter. Und da gab's Abzweigungen, die ich nun gar nicht verstanden habe. Dann gab's in den 80er Jahren, lernte sie einen Werbetexter und Journalisten kennen, Nico Müller. Den hat sie geheiratet und der blieb aber auch nach der Scheidung, die blieben nur fünf Monate verheiratet. Aber auch danach blieben sie sehr eng zusammen, haben zusammengearbeitet. Nico hat die Texte geschrieben, Inga die Musik und da entstanden nun Songs, sehr gute Songs auch, aber dann wurde ein deutsches Album aufgenommen mit dem Titel, ich muss nachgucken.
Ich guck nach, das heißt Lieben, Leiden, Leben.
Ui, da wurde es schon mit dem Titel ein bisschen schwierig. Und dann fing es an, Wilde Ehe, das war ein bezeichnendes Lied, gab es als erster Song. Wenn man das anhört, dann merkt man gleich, hau, hier ist jetzt eine ganz andere Abteilung am Start. Hören wir mal an.
Sein Pferd hatte Räder und fraß Benzin. Er nahm mich hinten drauf. Vor uns der Himmel rot wie Rubin. Da drehte er schon auf. Brach die Nacht herein, kühl der Wind, der Weg ganz schmal. Er packte und sagte, jetzt muss es sein. Wir waren uns fremd und doch so nah. Wir hielten uns fest, wir fühlten uns frei. Wir wussten nicht, was wirklich war. Wie geil es ist an oder war's vorbei. Wir waren uns fremd und doch so nah.
Es klingt wie Spliff ein bisschen, finde ich.
Spliff oder Falco.
Aber ist nicht so gut.
Ist es nicht für Inga richtig? Und dann gibt's aber auch eine ganz schöne Ballade da drauf. Eine Liebesballade, die wunderbar ist. Titel müsste ich jetzt nachgucken. Ja, aus lauter Liebe heißt er. Das sind ganz schöne Songs. Und Inga hat sie auch, glaube ich, hat wirklich dran geglaubt. Ich war immer so ein bisschen skeptisch, aber gut, ich bin ja, was hatte ich zu beurteilen da? Ne? Also es funktionierte aber auch kommerziell nicht so richtig überzeugend. Aber Inga sah auch ganz anders aus, hatte die Haare, ihre schönen langen Haare waren ab. Es war so eine Kurzhaarfrisur,
so ein bisschen modisch,
Annie Lennox-artig ja. Und so. Und das war so der Stil. Und ich kann mich erinnern, in einer Zeit, da habe ich sie interviewt, besuchte sie hier, wohnte in der Schottmüllerstraße und in einem Loft und besuchte sie und wollte sie interviewen für eine Radiosendung. Und Nico Müller war auch dabei. Und es ist ja nicht böswillig, aber die meiste Zeit hat er geredet und hat immer Sachen erklärt und so versuchen, wo ich eigentlich Inga hören wollte und so. Die beiden haben aber weiter zusammengearbeitet, auch beim nächsten Album, das dann für den linken Verlag Pläne gemacht wurde, also von einer Plattenfirma zur anderen. Da hörte man dann auf einmal Prince-Einflüsse, auch so ein bisschen wavig, aber das passte schon ein bisschen mehr zu der Philosophie von Inga. Aber richtig große Erfolge waren nicht, obwohl sie immer live aktiv war, immer mit Bands gespielt hat und immer präsent war.
Da kommen ja so ein paar, du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ein paar Sachen, das liest man dann auch in ihrer Autobiografie dazu, die so ein bisschen, das wirkt wie so ein totales Kuddelmuddel irgendwie, aber es gab eine große, große Anerkennung für Inga Rumpf auch international. Du hast das schon erzählt, dass eben Keith Richards sagte, wenn die in der Stadt ist, dann sag mir mal Bescheid. Vorher hat Tina Turner eben dieses I Wrote a Letter aufgenommen.
84.
Muss man sich vorstellen. Also das ist das große Comeback-Album Private Dancer. Dann kommt die Single raus, Let's Stay Together. Das ist, glaube ich, eine Al Green-Nummer.
Ja.
Und ein großer Erfolg. Und auf der B-Seite dieser Single kommt ein Inga Hoff-Song. Und Tina Turner singt ihn mit einem ganz anderen Tempo irgendwie auch. Es geht total ab, das Ding. Für eine Ehre, oder?
Unglaublich. Also, und der Song im Original ist auf dem Album Reality aus dem Jahr 1980 oder 81. Und der ist ganz, da hört er sich ganz anders an. Und da hat Tina den wohl gehört. Irgendwie hat jemand ihr vorgespielt und den möchte ich aufnehmen. Und Tina macht daraus nicht die tolle Version. Und das Lustige ist jetzt, auf diesem letzten großen Album von Inga 2021 zu ihrem 75. Geburtstag, Universe of Dreams, da hat sie nun eine eigene neue Version von I Wrote a Letter aufgenommen. Die ist nun die allerbeste. Da ist es wie ein souliger, bluesiger R&B-Song auf einmal. Ganz, ganz klasse. Du bist ganz ruhig mit Slide-Gitarre.
I wrote a letter to my love today. I wrote it so hard, what I gotta say. I'm down and out to tell you the truth. A man can make a woman sing the blues.
Aber das war schon toll, ein toller Erfolg für Inga. Und ich meine, sie hat ja auch wirklich eine Fähigkeit, großartige Songs zu schreiben. Sie hat unfassbar viele Platten aufgenommen und darunter sind wirklich ganz, ganz wunderbare Songs. Auch auf dem nächsten Projekt, das dann nach dieser Pläne-LP kam, Frumpy wurde nämlich wieder vereint für zwei Alben, 1990, 91.
Als Trio, glaube ich, ne?
Mit Jean-Jacques Kravetz, aber auch Carsten Bohn wieder und Inga und dann Studiomusiker. Und ehrlich gesagt, die beiden Platten sind großartig, großartig produziert, auch von Ronald Prent, das ist ein holländischer Produzent. Die klingen fantastisch und da sind einige ganz tolle Songs von Inga drauf, die sie, also zeig mal, was für eine gute Komponistin sie ist. When I Fall in Love ist ein Song oder When the Night Comes, Love is Gold, das sind tolle Popsongs.
You ask yourself, where is the power coming from? Leading your day by day so you can be clear and strong. There's an angel standing right next to you, and it shows.
Aber ich weiß nicht, was war kommerziell, ob es erfolgreich war. Es war so medium erfolgreich, aber die Chemie stimmte wohl immer wieder nicht. Dann nach anderthalb Jahren war es dann wieder vorbei. Also das war dann die letzte Band-Reunion, die sie dann gemacht hat und hat dann ihr Feld ausgeweitet. Sie hat Blues-Platten gemacht mit Joja Wendt, dem Pianisten und dessen Band.
Eine ganze Menge Platten, finde ich. Also ganz viele Aufnahmen.
Ganz viele Aufnahmen, Live-Alben und viele Aufnahmen mit der NDR Big Band. Und da konnte sie ihre große Bandbreite zeigen. Wenn man die Aufnahmen sich anhört, fantastische Version von It's a Man's World. Die Alben wurden auch veröffentlicht mit der NDR Big Band. Oder dann Jimi Hendrix, gibt's ein Album, wo sie Foxy Lady singt. Da fällt dir nichts mehr ein. Also fantastische Version und auch jazzige Nummern singt sie da und zeigt, wie vielseitig sie ist. Also sie ist ein Übertalent und deswegen ist es auch okay, dass sie das gemacht hat. Fand ich toll, wirklich.
Wir hören mal ein bisschen was von der NDR Big Band Zusammenarbeit und zwar It's a Man's World.
Auch gut.
This is a man's world.
would be nothing, nothing without a woman or a girl. Yeah. Say it one more time. This is a man's world. This is a man's world. Yeah. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl.
Man möchte die ganze Zeit weiter zuhören, weil das so unglaublich gutes Feeling hat. Sie ist ganz toll.
Wahnsinn. Da hat auch die NDR Big Band, die hat sie wirklich verführt, zu einer groovigen Soulband zu werden. Und das musst du erst mal schaffen. Und das war schon wirklich toll. Und das war 92, 93 wurde das aufgenommen. Und wirklich wunderbar. Und von da ist sie dann aber auch mehr in diese Art gekommen, Gospel zu singen. Das ist ja ein Schritt gewesen, wo man erst dachte, warum macht sie das jetzt? Also im Nachhinein kann ich es aber sehr gut verstehen. Also diese Arbeit in Rockbands, in schlechten Garderoben, mit schlechten Hotels, ständig unterwegs zu sein, im Wagen, im Van und überall auf der Tankstelle noch mal kurz was zu essen. Das ist der Weg einer Rockband. Ne? Und dann ist es auf einmal was anderes. Du singst in einer Kirche mit einem Chor. Es ist alles, sagen wir mal, kulturell auf einer anderen Stufe. Und ich glaube, das hat sie sehr genossen. Und sie kann es ja auch wahnsinnig. Sie hat wirklich eine Art Gospelmusik gesungen und hat deutsche Chöre zu einem Leben verholfen. Das hätte man gar nicht gedacht. Man dachte, wäre in Harlem oder irgendwo in den Südstaaten in Amerika in der Kirche. Also da gibt's wunderbare Aufnahmen aus dieser Zeit. Und das sind über 10 Jahre, wo sie in Kirchen gesungen hat, auf Kirchentagen.
Auf Kirchentagen, ganz viel, ja.
Ja, und da hat sie Hunderttausende begeistert. Also das war auch eine ganz, ganz große Zeit für sie.
I prayed for light. Could I but see my way? I'd gladly, swiftly would I walk to everlasting day. And next I prayed for strength.
Ist da nicht auch eine Linie drin trotzdem, weil sie natürlich vorher auch schon immer, also ich möchte mal an diesen Nina Simone Song von vorhin erinnern, sie hat ja auch soulige Musik, spirituelle Musik von Anfang an gesungen. Das ist schon auch eine Ader, die bei ihr quasi mit dabei ist, oder?
Das hat bei den City Preachers angefangen. Und mal sind die Texte anders, mal singst du eben über Sex oder Liebe und mal singst du über Gott in diesen Gospel-Liedern. Aber die Musik ist eigentlich die gleiche, nur die Begleitung ist eine andere. Mal sind es Rockgitarren oder sind es Grooves oder mal ist nur ein Piano oder eine Orgel oder eine Band dahinter oder ein Chor. Aber von der Musik her ist es echt gleich und ähnlich. Und das ist auch das, wo sie zu Hause ist. Ob sie mit der Big Band spielt, ob mit einer kleinen Rockbesetzung oder mit einem Pianisten wie Julia Wendt oder Vince Weber. Es ist eigentlich eine Sache und sie singt so. Und ich habe sie jetzt vor einer Woche gesehen, genau vor einer Woche. Sie ist 76. Sie singt unfassbar. Sie begleitet sich am Piano, sie spielt wunderbar Klavier, spielt wunderbar Gitarre. Sie hat aus ihrem Buch gelesen und hat dazwischen Songs gesungen, um das zu bebildern. Und es war unfassbar beeindruckend. Also wer das sehen kann, sollte wirklich es mitbekommen. Also wenn Inga Rumpft irgendwo steht, unbedingt hingehen. Es ist ein Erlebnis. Jemand in dem Alter, man muss ja nun sagen, sie wird 77 und kann mit so einer Power, einer Seele und einer Kraft singen, das erlebst du kaum zweimal in der Welt.
Ich kann das nur unterschreiben. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr sie zweimal sehen können und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Sie hat dann privat auch einige Rückschläge oder Tiefschläge hinnehmen müssen. Ihr zweiter Mann ist verstorben Anfang der 2000er Jahre. Ich glaube, ihre Eltern sogar im selben traurig. Jahr in ihrer Autobiografie beschreibt sie das auch. Sie hat ja so eine Herzensfamilie um sich herum, sagt sie immer. Aber das ist natürlich schwierig, ist auch, ja.
Die Mutter war immer sehr, sehr wichtig, die sie ja früher gedrängt hat, Dekorateurin zu werden, um einfach was, einen anständigen Beruf zu haben. Aber sie, die sie dann als Musikerin immer unterstützt hat, die bei jedem Konzert war und immer eine gute Kritikerin und aufmunternde Persönlichkeit war. Also eine ganz wichtige Persönlichkeit in ihrem Leben.
Sie hat dann verschiedene Projekte weiter gehabt, aber im Grunde genommen war es immer so ein bisschen, wenn man das verfolgte, gerade viel in Norddeutschland, ist sie immer wieder mal, sie taucht immer hier und da mal auf, als Gastmusikerin, als Gastsängerin in der Vorgruppe von, ich habe zum Beispiel jetzt nachgelesen, sie ist bei der Abschiedstournee von B.B. King, ist sie im Vorprogramm aufgetreten. Er hat dann auch mit ihr zusammen auf der Bühne einen Song zelebriert. Das bedeutet ihr natürlich unglaublich viel, das ist ganz klar. Aber wir wollen vielleicht nochmal die Anekdote mit Keith und Ronnie Wood nachreichen. Das ist vielleicht für die Chronisten auch nochmal wichtig.
Ja, das war ja 88, das haben wir jetzt noch gar nicht breiter erzählt, das ist schon eine unglaubliche Sache. Also sie kam in Kontakt mit Chris Blackwell, der Besitzer von Island Records, und der hörte diese großartige Stimme und sagte, okay, ich nehme dich unter Vertrag, wir machen eine Platte, du kommst nach London. Und dann wurde angeheuert Rob Fraboni, ein sehr, sehr prominenter Produzent, der Bob Dylan produziert hatte, die Rolling Stones und andere, und der die Leute alle kannte. Und wie gesagt, er hatte Kontakt zu Keith Richards und Keith hatte gesagt, wenn ich die Stimme ist großartig, wenn die Frau kommt, dann will ich dabei sein. Und dann kam die ins Studio und Ron Wood war gleich dabei auch, der andere Stones-Gitarrist. Und die brachten nun Flaschen Bourbon mit für sich selbst und für Inga brachten sie eine Kiste Bier mit. Eine Kiste sollte die Frau trinken. Man kann schon ein bisschen sich vorstellen, wie die Studioarbeit da aussah.
Und aber weißt du, ich habe im Buch nachgelesen, die sind nicht nur gekommen, die sind aus Frankreich eingeflogen nach London. Ja. Ist ja der Hammer, oder?
Keith lebte damals in Südfrankreich aus Steuergründen und die sind extra nach London geflogen. Und dann haben sie eine Woche oder ein paar Tage da verbracht im Studio. Und Rob Fraboni ist nur so ein Problemkind, der zwar ein großartiger Produzent ist, aber auch oft sagt Inga selbst, der war da und am Telefon, der war selten da. Drogen spielten hier eine unfassbar große Rolle und das ist für Musikmachen nicht so günstig. Und da stand Inga dann sehr, sehr hilflos dann daneben. Man nahm auch, glaube ich, nur 4 oder 5 Stücke auf. Und einmal kam Mick Taylor, der neuere Stones-Gitarrist und spielte ein wunderbares Solo. Und eigentlich sind die Nummern, nur 1, 2 sind richtig gut. Die anderen waren eher medium gut. Und sie sollten dann weiter auf den Bahamas,
auf den Bahamas,
Nassau, fertiggestellt werden. Aber auch da hatte Rob Fraboni wenig Zeit und dann klappte es nicht so richtig. Und man hat sich ja gefragt, warum sind diese großartigen Aufnahmen, Eric Clapton war auch mal zu Gast dabei, warum sind die nie erschienen? Die kamen nicht raus, weil Chris Blackwell traf, also Inga auf den Bahamas und sie redeten über die Platte und sie hörten sich das nochmal an und dann fragte Chris, möchtest du wirklich, dass das veröffentlicht wird? Und hat Inga selbst eingesehen, das ist nicht gut genug, das ist noch nicht ausgereift, da hätte noch viel dran gearbeitet werden müssen und so ist es einfach im Schrank verschwunden. Das ist eigentlich sehr tragisch, weil daraus hätte was Großes werden können. Aber die Aufnahmen, wie sie jetzt waren, sind auch nicht ausreichend genug gewesen. Und hat Inga sie aber wieder rausgeholt aus dem Schrank, hat sie noch ein bisschen aufgearbeitet. Chris Blackwell hat die Erlaubnis gegeben, hat sie ihr gegeben. Und auf dieser neuesten Platte, da sind sie als Hidden Tracks erschienen. Und also 2, 3 Dinger gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Gerade der Song mit Keith, der ist nicht so richtig toll. Aber mein Gott, es ist einfach eine Station in ihrer Karriere mit vernünftiger Führung, mit einem Produzenten, der sich wirklich reingeschafft hätte, hätte das was ganz Großes werden können. Yeah. Inga ist auch so wirklich sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden, glaube ich, mit dem, was sie erreicht hat und muss jetzt dem nicht groß nachweinen, ganz ehrlich gesagt.
Man kann dann zum Teil zusammen sammeln, wo sie mal noch ein Lied singt, wo sie bei Peter Herbolzheimer mitmacht, mit Abi Wallenstein aufgetreten ist, immer wieder mit Joja Wendt, Gastauftritte bei Udo Lindenberg, da ist sie ja früher, später auch schon mal in so einer Sprechrolle gewesen oder hat mal gesungen oder so.
Sie, ja, ein Vorprogramm von einer großen Tournee und da ist sie auch auf einem Album, Intensivstation, einem Live-Album, ist sie auch mit einem großartigen Song Hungry Girl zu hören. Also das ist auch schon mal beeindruckend und Udo gibt ihr da den roten Teppich und ne, das ist auch wirklich toll. Sie strahlt, wenn sie singt, ist sie, wenn sie, dann strahlt sie. Unglaublich. Und sie war immer aktiv, neben den Gospel-Konzerten hat sie auch immer noch diese Friends Gruppe gehabt mit tollen Musikern, Reggie Worthy am Bass und so weiter, die wirklich tolle Auftritte. Mal hat Karl Allaut auch bei ihr gespielt in der Band und unterschiedliche Besetzungen. Dann der Bab-Gitarrist, der frühere Helmut Kuminga. Und egal wie, auch im Rockpalast hat sie 2007 ein Konzert gegeben. Aber sie ist die Hauptsache, sie ist die Stimme und die Musiker sind natürlich besser oder schlechter, aber eigentlich immer gut gewesen. Insofern ist sie die wirklich im Zentrum steht und einfach der Hauptpunkt ist. Und so lief das dann weiter, eigentlich dann aber längere Jahre nichts, also nach der B.B. King und dann viele, viele andere Auftritte, aber dann war irgendwie eine 2012 war dann auch nochmal was, aber bis 2021 keine neue Platte. Das war eigentlich ein bisschen schade in einer Zeit. Da hatte sie ja auch keinen Plattenvertrag. Und selbst Platten zu produzieren, dann kamen immer so Live-Alben raus. Live-Ad so und so, Live-Ad Schwerte, Official Bootleg. Also ich glaube, es sind Platten, die aufgenommen wurden und die wurden dann wieder bei Konzerten weiterverkauft. Die kamen gar nicht in den Handel so richtig. Aber als Musiker kann man auch so gut überleben. Also sie hat sich ja frühzeitig auch zurückgezogen aufs Land, in die Wesermarsch. Also irgendwo zwischen Bremen und Oldenburg lebt sie auf dem Land.
Ja, und wenn man jetzt auf ihren Tourplan guckt, auf ihrer Homepage, dann sieht man auch, dass sie wieder Pläne hat für dieses Jahr und weitere Pläne. Sie tritt dann immer in Worpswede auf und kurz vor Weihnachten in der Fabrik in Hamburg, in Hamburg-Altona und immer als Gastsängerin hier und dort. Demnächst wieder bei Celebrating George mit Stephanie Hempel. Die hat ja im vergangenen Jahr was zu Paul McCartneys 80.
Ach so, die macht gemacht. Jetzt da was war mit
Inga, da war, die macht jetzt was über George Harrison. Da ist Inga Rumpf wieder auf der Bühne oder so. Und jedes Mal, wenn sie kommt, die Leute sind wahnsinnig begeistert, muss ich echt sagen. Also vorher, weil es wie eine alte Bekannte ist oder eine Freundin. Ja. Und wenn sie dann singt, sind die natürlich noch mehr aus dem Häuschen. Das ist ganz toll, das zu erleben.
Und sie hat mittlerweile auch, also sie ist sehr nah bei den Menschen. Sie ist unheimlich emotional, freundlich, lieb mit den Menschen, wo man früher dachte, ja, das ist der bisschen abgehobene Rockstar oder so. Man hatte ein bisschen Ehrfurcht vor ihr, was auch falsch war. Die war nie arrogant. Aber sie hatte so eine Aura um sich, ne? Und jetzt ist sie so nah bei den Menschen und sie geht auch wirklich mit dieser Sache, die ich letzte Woche gesehen habe, auf Tournee, wo sie ein bisschen liest aus ihrem Buch und dazwischen singt. Und wir müssen dieses Album nochmal feiern, das sie 2021 veröffentlicht hat. Und zwar das großartig Universe of Dreams heißt. Und ja, da sind tolle Kompositionen drauf, hervorragend produziert, es klingt wunderbar. Also das ist so eine großartige Reverenz für diese große Künstlerin, dass das so gelungen ist, hat mich so gefreut und das hat einen noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als es bekommen hat. Dazu noch die Zugabe der Hidden Tracks, also diese Aufnahmen aus England, plus Aufnahmen, die sie mit Nils Gessinger, einem Hamburger Musiker und anderen gemacht hat über die Jahre. Eine Aufnahme ist drauf, die ist auch ganz großartig. Right on, let your body move. Und das hat sie alleine aufgenommen. Mit einem Sequencer, mit einem Synthesizer hat sie einen Groove gemacht und singt darüber. Prince-artig, großartig. Also das hätte sie auch alleine machen können auf Dauer. Und es wäre auch gut gewesen. So hätte sie auch Platten machen können.
Das ist
super.
Es ist immer noch eine unglaubliche Stimme.
Das ist ganz klasse, toll. Wirklich. Ein guter, sparsamer Groove. Und zum Schluss sollten wir wirklich ihre neue Version von I Wrote a Letter hören. Also das vereint eigentlich alles, was diese Frau ausmacht. Großer Song, groß, toll geschrieben. Und naja, über die Stimme müssen wir jetzt nicht mehr reden. Die ist einzigartig. Und ich sag's nochmal, ich glaube, es hat in der gesamten Rockgeschichte nur, sagen wir mal, 3-4 Sängerinnen gegeben, die so eine außergewöhnliche, einzigartige Stimme gehabt haben oder haben wie Inga Rumpf. Und wir können stolz sein, dass wir sie kennen und dass sie hier bei uns ist.
Was hat sie gesagt, als sie dich gesehen hat letzte Woche?
Sehr gefreut, ja. Ich mich auch.
Darf ich was vorsingen? Auf das Buch sei nochmal hingewiesen. Ihre autobiografische Zeitreise nennt sie das Ganze. Inga Rumpf, heute das Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Heute über Inga Rumpf, die großartige Deutsche, die großartige Hamburger Sängerin. Vielen Dank.
Danke, Uke.
Geschichten zum Weitererzählen.
Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
Recherchen, die bewegen.
Und dann recherchieren wir los und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion?
Themen, die in die Tiefe gehen.
Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt.
Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so, jetzt habe ich eine fette Geschichte. Ja.
Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Viktoria Michalsack.
In 11KM geht es genau um die Geschichten, die Sie einfach gehört haben müssen. Zusammen mit den besten Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchte ich für Sie in jeder Folge ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport, hinter- und tiefgründig. Wie der Klimawandel unsere Berge bedroht und wie ein deutscher Zoo damit umgeht, dass dort früher Menschen ausgestellt wurden. Wir erzählen es Ihnen bei
11KM, der Tagesschau-Podcast.
Ein Thema in aller Tiefe.
Montag bis Freitag um 14.05 Uhr. Auf NDR Info und wann immer Sie wollen in der ARD Audiothek.